Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Wer zur Familie von Jesus gehört. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Und sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Aber Jesus antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen, und er sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Liebe Greifbar-Gemeinde, man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich so ganz allmählich daran, dass sich die Leute schlecht benehmen. Im englischen Parlament, sorry Josh, kann man das gerade täglich bewundern. Als gerade das Parlament in eine verlängerte Semesterferien geschickt worden ist, hielten Labour-Abgeordnete den Speaker dramatisch in seinem Sessel fest. Andere Abgeordnete hielten Schilder hoch, auf denen Silenced stand, zum Schweigen gebracht. Es gab Sprechchöre, Shame on you, schämt euch. Die Waliser sangen ihre Nationalhymne, die Schotten sangen ihre Nationalhymne und die Labour-Abgeordneten sangen den kommunistischen Kampfsong The Red Flag. Man stelle sich das im Bundestag vor. Also Söder singt das Bayernlied, Angela Merkel wird festgebunden, das wäre schon wirklich spannend. Vielleicht gewöhnt man sich doch nicht so sehr daran, dass sich Leute schlecht benehmen. Auch so im Alltag. Wir saßen vor ein paar Tagen auf der Fähre von Trelleborg nach Rostock. Der Aufenthaltsraum war still. Es saßen auch nur ungefähr 20 bis 30 Leute da. Wer fährt schon im September von Trelleborg nach Rostock? Dann kam ein Trucker rein. Und wenn ihr ihn gesehen hättet, dann wüsstet ihr, warum ich weiß, dass es ein Trucker war. Er kommt also rein, setzt sich mit seinem Essenstablett mitten in den Saal. Die Menschen spielen Karten, lesen, schauen aufs Meer, sind still. Er kommt rein, setzt sich hin, holt sein iPad raus, wählt einen Film, irgendein Mittelalterspektakel, stellt den Ton auf Maximum und beginnt gemütlich zu essen und Film zu gucken. Volle Lautstärke. Die Menschen im Saal schauen sich erst um und dann an, bis sich eine junge Frau erbarmt und dem Trucker zu verstehen gibt, dass wir nicht alle die Heldentaten aus dem Mittelalter mitverfolgen wollen. Nein, schlechtes Benehmen wird nicht normal. Was aber machen wir dann mit der Geschichte, die wir gerade gehört haben? Jesus sitzt mit seinen Leuten und vielen Interessenten in einem Haus in Kapernaum am See Genezareth zusammen. Er redet über Gott und seine Welt. Und es geht offenbar lang. Da kommen Maria und seine Brüder und Schwestern. Wir haben schon von Markus vorher erfahren, dass sich die Familie von Jesus Sorgen um ihn machte. Man dachte, der Junge hat zu viel Stress, unregelmäßiges Essen bei McDavid's, gefährliche Worte, gefährliche Taten. Sie machten sich Sorgen um seinen mentalen Zustand. Auf biblisch gesprochen, er ist von Sinnen. Sie wollten ihn schon einmal aus dem Verkehr ziehen. Es hatte aber nicht geklappt. Jetzt wollen sie wenigstens mit ihm ein Gespräch führen. Zweiter Versuch. Sie stehen draußen, er ist drinnen. Und der Markus sagt das nicht nur zufällig und meint das nicht nur äußerlich. Sie stehen draußen, eben nicht drinnen. Sie lassen Jesus ausrichten, Mutti ist da und deine Brüder, ach ja, und die Schwestern. Vatern wird nicht erwähnt, entweder weil er schon tot ist oder weil der Markus von Josef nicht so gerne als dem Vater von Jesus redet. Er wird jedenfalls nicht erwähnt. Was wird Jesus nun machen? Wie wird er reagieren? Antwort: schlechtes Benehmen. Sehr schlechtes Benehmen. Er sagt nämlich, wer ist denn meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Im Klartext, die da draußen jedenfalls nicht. Im Klartext, die hier drinnen, die schon. Weil meine wahre Familie aus denen besteht, die Gottes Wort hören und ihr Leben danach ausrichten, das ist eigentlich die gesamte Botschaft. Unglaublich. Er lässt also Maria, wohlgemerkt Maria, erinnert sich irgendjemand im Raum an Weihnachten, draußen vor der Tür stehen. Er lässt seine eigenen Brüder, kleine Information dazu, die waren dann in der Gemeinde später, in der Zeit, als Markus das schreibt, wesentliche Führungspersonen. Die eigenen Brüder, prominente spätere Leiter der Gemeinde von Jerusalem, lässt er völlig dumm dastehen. Er schlägt sie alle vor den Kopf. Der Martin Luther, der hat das mal 1528 ausgelegt. Und er sagt, Maria, die heilige Jungfrau und die Brüder hatten sicher ein ernstes Anliegen. Und dann schreibt er Folgendes. Und nun weist Jesus sie so unfreundlich ab und schlägt sie über die Schnauze, sodass ich halte, es ist kein unfreundlicheres und härteres Wort gegen sie aus seinem Munde gegangen, wiewohl er sie auch sonst oft mit harten Worten angefahren hat. Denn wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Das heißt doch kurz und dürr abgesagt und gesprochen, sie ist meine Mutter nicht und sie sind meine Brüder nicht. Soweit Luther. Er nennt das Ganze ein seltsames Ding. Ich sage erstmal schlicht schlechtes Benehmen. Nun könnten wir das Ganze als Anekdote abhaken. Dann schnell fertig. Wir könnten mehr oder weniger interessiert zur Kenntnis nehmen, dass der Markus ein offenbar sehr kritisches Bild von der Familie von Jesus hat. Kein Weihnachtszauber, keine heilige Familie in Eintracht versammelt. Stress und Streit, Unverständnis und Ärger. Okay, könnten wir sagen, interessant, dass Jesus selbst von seinen engsten Angehörigen offenbar nicht verstanden wird. Okay, könnten wir sagen, seltsam, wie er so hart von Maria und seinen Geschwistern sich absetzt. Aber okay, mit uns hat das alles ja rein gar nichts zu tun. Das könnten wir, wenn es dabei geblieben wäre. Aber Jesus wird grundsätzlicher. Einmal auf diese Spur gesetzt, merken wir, so redet Jesus nicht nur über sich und seine natürliche Familie, so redet er auffällig oft auch sonst. Wie war das doch gleich? Da wollten sich einige Menschen Jesus anschließen und sie waren bereit, dafür ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Ach Jesus, sagen sie, lass mich doch vorher noch meinen Vater beerdigen. Nein, sagt Jesus harsch, lass die Toten ihre Toten beerdigen, du aber folge mir nach. Boah, das ist deutlich. Der Ruf Jesu ist wichtiger als alle moralischen Pflichten, selbst den engsten Angehörigen gegenüber. Ein anderer ist viel bescheidener, der möchte wenigstens noch gerade Tschüss sagen seiner eigenen Familie. Kommt nicht in Frage, sagt Jesus. Komm oder komm nicht, aber wenn du kommst, dann jetzt. Wer zurückschaut, taugt nicht für meine Sache. Harter Tobak. Wie war das doch gleich? Da hält Jesus an anderer Stelle eine Rede über die Nachfolge. Und er haut Sätze raus, die tief ins Fleisch schneiden. Wörtlich, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wie war das doch gleich? Da kommen die Jünger, die alles hinter sich gelassen haben, und fragen, ja, was wird denn jetzt aus uns? Und Jesus tröstet sie. Er sagt, wer alles hinter sich lässt, auch Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, sogar die eigenen Kinder, der wird nicht mit leeren Händen stehen. Er wird bei denen, die Gottes neue Familie sind, die sein Wort hören und die ihr Leben danach ausrichten, eine neue Familie finden. Schwestern und Brüder, Mütter und Kinder. Also das, was Jesus über seine eigene irdische Familie sagt und wie er sie behandelt, Das ist keine Anekdote, die nur ihn beträfe und sonst niemanden. Hier zeigt sich ein Muster. Da wird die Familie auf Erden plötzlich grundsätzlich in Frage gestellt. Da wird eine andere Familie nach vorne gerückt, die Familie Gottes. Der Bund derer, die Gottes Wort hören und ihr Leben danach ausrichten. Die nennt Jesus seine Familie. Die nennt Jesus auch unsere Familie. Was machen wir damit? Ich muss hier innehalten und ein bisschen den Blick in unseren momentanen Seelenhaushalt werfen. Wir können fragen, was wollen wir jetzt damit tun? Ist euch an dieser Stelle vielleicht auch ein ganz klein bisschen unangenehm zumute? Ein bisschen mulmig? Widerstrebend? Mir ist es unangenehm. Ich fühle mich mulmig dabei, hier zu stehen und das zu predigen. Ich mag eigentlich nicht wirklich hören, was Jesus da mit uns verhandelt. Ich mag es nicht wirklich hören. Wir können jetzt wieder sagen, naja, das ist halt eine Predigt, Sonntagsrede, danach gehen wir zum Bistro, reden über Fußball, den Sommer und den nächsten Familienausflug. Predigten, naja. Oder? Wir ringen darum zu verstehen, was Jesus hier meint. Wir lassen es zu, dass Jesus mit uns redet, auch wenn es wirklich wehtut. Wir hören, wie er uns fragt, wie steht's mit dir, wenn du das hier hörst? Folgst du mir? Folgst du mir auch, wenn es darum geht, über deine Familie zu reden, dein Innerstes, deine wichtigsten Mitmenschen, den größten Schatz, den du auf Erden hast? Ich muss weiter innehalten. Ich bin noch lange nicht bei einem Versuch, damit klarzukommen. Unsere Gemeinde ist eine Gemeinde, schon altersmäßig bedingt, in der die einen ausschauen nach einem Partner für das Leben. Vielleicht schon fündig geworden sind, vielleicht noch nicht. Vielleicht noch mit Träumen von einem gemeinsamen Leben, von Kindern, einem Haus in der Zeit, etwas Glück, auf greifswalderisch gesagt, einen Heimathafen. Und andere haben gerade begonnen, dieses Haus zu bauen. An diesem Wochenende ist in unserer Gemeinde ein Kind geboren worden. Ruth Johanna Eifler. Nestbauphase. Viele kleine Kinder. Schwangerschaften. Junge Ehen. Jesus, du kommst irgendwie gerade zum falschen Zeitpunkt mit dieser Botschaft. Das wollen wir gerade jetzt nicht hören. Wir wollen lieber etwas anderes hören. Jesus, ich mache dir mal einen Vorschlag, wie du hättest auch reden können. Du hättest sagen können, kümmere dich um deine Familie. Sei ein guter Vater, der da ist und nicht dauernd weg. Sei eine gute Mutter, die fördert und nährt, aber auch freigibt und bitte nicht zu viel kontrolliert. Kümmere dich. Stelle nicht deine Karriere vor die Familie. Opfere dein Leben mit deinem Kind nicht auf dem Altar des Berufs. Mach dich schlau, wie man Kinder gut erzieht. Genieß diese Zeit, trotz der kurzen Nächte, trotz der geringen Freiheit. Genieß diese Zeit und schau selbst zu, wie sie wachsen. Gib deiner Familie Priorität. Das wollen wir hören. Das wäre doch eine christliche Botschaft. Christliche Werte. Oder? Jesus, mal ehrlich, das war damals richtig schlechtes Benehmen von dir. Hattest einen schlechten Tag, warst nicht gut drauf, schlecht geschlafen, zu viel Stress, zu viel McDavids. Und Jesus ganz offen gesagt, wir möchten es nicht hören und ich möchte es nicht predigen. Und damit ihr nicht denkt, das sei jetzt nur so ein rhetorischer Kniff eines relativ erfahrenen Predigers, ich meine das ernst. Es reibt, es tut weh, es ist nicht eingängig. Okay, ehe ich mich jetzt noch weiter um Kopf und Kragen rede, gucken wir uns ein paar Deutungen dieser Geschichte an, die uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Und ich sage gleich mal, ich erspare euch Lösungen, die keine sind, nichts Gutes beitragen. Ich sage euch ein paar Ideen, wie man verstehen kann, was Jesus hier sagt. Erste Idee. Jesus sagt, du hast eine neue Familie. Luther nennt das das Süße an dieser Geschichte. Jesus nennt die Menschen drinnen im Haus seine Brüder und Schwestern, sogar Mütter. Wer Gottes Wort hört, wer sein Leben danach ausrichtet, wird adoptiert in eine neue Familie. Jesus ehrt uns, er nennt uns, die wir hier zusammen sind, seine Familie. Und Jesus macht uns darauf aufmerksam, das seid ihr jetzt auch füreinander. Weil ihr meine Familie seid, seid ihr jetzt auch untereinander, füreinander Familie. Die Gemeinde Jesu ist kein Verein, sie ist keine Behörde, sie ist kein Klassenzimmer, sie ist kein Arbeitgeber, sie ist keine Arztpraxis, sie ist kein Kulturbetrieb. Die Gemeinde, unsere Gemeinde, hat den Rang einer Familie. Guck mal nach rechts, guck mal nach links, macht er gerade nicht, doch, geht's schon besser. Herzlichen Glückwunsch, das sind deine Schwestern und Brüder. Okay. Herzlichen Glückwunsch, okay. Ich weiß, stimmt trotzdem. Jesus kriegen wir nur, wirklich nur, mit seiner Familienbande. Luther nennt das also das Süße an dieser Geschichte. Du bist für Jesus Familie. Familie hat man, egal was passiert. Du bist für Jesus Familie, jetzt und für immer. Nochmal, du bist für Jesus Familie. So wird er für dich sorgen. So wird er mit dir feiern. So wird er mit dir trauern. So wird er sich mit dir freuen. So wird er dich ertragen, wenn du dich wieder mal daneben benimmst. Und in Familien benimmt man sich daneben. Du bist Jesus nicht peinlich. Und wenn du ihm doch peinlich bist, macht nichts. Das ist das Süße an der Geschichte und es ist wörtlich gemeint. Es ist nicht symbolisch gemeint. Wir, die wir durch die Taufe mit Jesus verbunden sind, sind Familie. Mit Jesus und miteinander. Zwei Anmerkungen dazu. Die eine, das sei ausdrücklich denen zum Trost gesagt, die so enttäuscht sind von ihrer irdischen Familie. Von abwesenden Vätern, kontrollierenden Müttern, von dunklen Geschichten, von Einsamkeit, von enttäuschtem Vertrauen. Das sei euch zum Trost gesagt. Ihr seid eine neue, unverbrüchliche Familie mit Jesus und allen, die zu ihm gehören. Und das andere, es wirft ein Licht auf das, was wir als Gemeinde sind, wofür und wozu wir miteinander berufen sind, was einer für den anderen sein darf, als Bruder und Schwester, als Mutter, die für ihr Kind durchs Feuer ginge. Und nicht nur für unsere Buddies und unsere besten Freunde, gerade für die am Rand, die Neuen und die Fremden und die Schwierigen. Denn wer Gottes Wort hört und sein Leben danach ausrichtet, der ist Familie. Okay, so geht das noch mit dieser Geschichte von Jesus und dem schlechten Benehmen. So kann man sie aushalten, aber wir sind noch nicht durch. Zweiter Vorschlag. Im Konfliktfall bist du frei. Also erster, du hast eine neue Familie, im zweiten Lösung, im Konfliktfall bist du frei. Auch das buchstabiert Luther durch. Er fragt, ja Jesus, das ist ja schön und gut, aber gab es da nicht irgendwo so ein viertes Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, war da nicht was? Und ist nicht gerade das Schlechte an deinem Benehmen, dass du nicht tust, was das Gebot sagt, indem du Maria nicht ehrst? Und dann sagt der Luther, doch, wir sollen schon Vater und Mutter ehren. Diese Geschichte damals in Kapernaum ist kein Freibrief, die Familie zu vernachlässigen und den Pflichten zu Hause nicht mehr nachzukommen, meint der Luther. Aber dann fragen wir, was löst dann diesen Knoten? Und dann sagt Luther, wenn die, die ich ehren soll, Vater, Mutter, Schwestern, Brüder, Kinder, wenn die mich von Gottes Wort fernhalten wollen, dann darf ich ihnen nicht mehr gehorchen. Jesus hatte das auch schon mal angekündigt. Er hat mal gesagt, es wird Streit unter euch geben, weil der eine mir vertraut und der andere sich mir verweigert. Es wird Streit geben unter euch, auch in den engsten Familienkreisen. Und das war von Anfang an der Fall und ist es bis heute. Familien, die im Glauben nicht eins sind, gehen einen schweren Weg. Im Neuen Testament wird dann stets der christliche Partner aufgefordert, treu und liebevoll bei dem nichtchristlichen Partner zu bleiben. Zugleich aber darf der nicht glaubende Partner mich nicht von Gottes Wort, von der Gemeinde und von der Nachfolge fernhalten. Darin darf ich ihm nicht gehorchen. Das vierte Gebot, Vater und Mutter zu ehren und das heißt die ganze Familie zu achten, steht unter dem ersten Gebot, Gott über alles zu fürchten und zu lieben. Und darum zum letzten Mal heute Luther, schreibt er ziemlich streng, Zitat, verflucht in den Abgrund der Hölle sei aller Gehorsam, der der Obrigkeit Vater und Mutter, ja der christlichen Kirche gehorsam und dabei Gott ungehorsam ist. Das heißt, wir hören diese Geschichte in Kapernaum damals als Beispiel. Die Familie wollte Jesus unterbrechen, wenn nicht sogar abhalten von seinem göttlichen Auftrag. Und darum widersteht er seiner Mutter und den Geschwistern. Okay, auch das kann man irgendwie verstehen und aushalten, ist irgendwie plausibel. Wo es solche Konflikte gibt, hat Gott Vorfahrt. Das schafft mir Freiheit. Gottes Wort hören und das Leben danach ausrichten, das darf mir niemand verbieten. Darin wurzelt die Freiheit der Religion. Wir sind noch nicht ganz durch. Dritte Lösung. Es wird ein bisschen rauer. Also, du hast eine neue Familie, im Konfliktfall hat Gott Vorfahrt. Dritte Lösung, Vorsicht vor Trautesheim, Glück allein. Es wird schon ein bisschen unangenehmer, darum mache ich es auch kurz. Wir könnten ja jetzt im Blick auf diese Geschichte von auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Wir können auf der einen Seite unsere irdische Familie vernachlässigen und dabei uns auch noch auf Jesu Vorbild berufen. Dass das nicht so ganz funktioniert, sollte deutlich geworden sein. Wir dienen Gott, hören auf sein Wort und lassen unser Leben davon bestimmen, auch gerade so, indem wir gute Eltern sind, treue Geschwister und liebevolle Kinder. Wir können aber auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und dieser Geschichte jetzt komplett die Zähne ziehen. Dann sagen wir, absolute Priorität hat für mich die Familie. Sie kommt an erster Stelle. Und wenn Jesus etwas von mir will, dann möchte er sich bitte hinten anstellen. Das wäre ein verbürgerlichtes Christentum. Kollektiv zieht sich dann die christliche Familie ins traute Heim zurück, wo Glück allein regiert. Natürlich mit Tischgebet und Geschichte am Bett des Kindes zu Abend. Was aber, wenn Jesus einmal mehr von mir haben will? Ein Opfer? Einen Dienst, jemanden aufnehmen, für jemanden sorgen, eine Last tragen, in der Gemeinde eine Aufgabe treu versehen? Was, wenn Jesus uns als ganzer Familie etwas zumutet, weil er es uns zutraut und uns gerade so segnen will? Was, wenn wir auf manches darum verzichten, auf manche Gemütlichkeit und Ruhe? Weil wir gebraucht werden. Was, wenn unsere Ressourcen, Zeit, Geld und Kraft für Gottes Reich erbeten werden und zum Beispiel ganz konkret eine Anschaffung deshalb warten muss? Ihr versteht, was ich meine? Auch das gehört hierher. Auch so sollen wir das heute hören. Nicht nur im Konfliktfall kann es sein, dass Jesus unsere engen Grenzen weitet und uns hinausruft und dass es teuer wird, dass es einen Preis kostet. Wir könnten sonst auch als Christen verbürgerlichen. Hab und Gut, Haus und Hof, Kind und Kegel, Auto und Neubau, Musik, Schule und Gartenparty, alles schön, alles fein. Auch für Gottes Reich fallen wir aus. Lass es dabei, ich habe noch eine allerletzte Lösung. Das vierte, wer ist mein Gott? Je länger ich mich in der ganzen letzten Woche mit dieser Geschichte und Jesu schlechtem Benehmen beschäftigt habe und mich daran abgearbeitet habe, desto mehr wurde mir eines deutlich, was Jesus hier tut, ist nichts als eine starke Demonstration. Er treibt etwas auf die Spitze. Er macht auf seine unnachahmlich radikale Art etwas deutlich, das wir immer wieder hören müssen. Er fragt nämlich nach der inneren Hierarchie unseres Lebens. Das ist, so schließe ich nun, die eigentliche Pointe. Wie die alten Propheten demonstriert er durch eine radikale Handlung, was ihm besonders am Herzen liegt. Und das ist das. Wenn uns Jesus ruft, dann stellt er die Frage nach der Mitte unseres Lebens. Und wenn wir dann sagen, ein paar Beispiele, Jesus, ich folge dir, wenn du mir diese oder jene Bitte erfüllst, wenn du diese oder jene Krankheit heilst, wenn du meiner Karriere nicht im Wege stehst, wenn ich nicht die Kontrolle über meine Zeit aufgeben muss, oder auch, wenn du mir nicht in mein Familienleben reinredest, wenn meine Liebste und meine Liebsten der Mittelpunkt meines Lebens bleiben können, wenn wir so reden, ich will dir folgen, wenn, dann ist alles das, was hinter diesem Wenn kommt, mein Ein und Alles. Dann ist alles das, was hinter dem Wenn kommt, mein Herzensding, meine Mitte, mein Schatz. Dann ist alles, was hinter dem Wenn kommt, das Unverhandelbare. Wenn uns aber Jesus ruft, dann ist er der Unverhandelbare. Dann ist er der Schatz. Dann ist er die Mitte, die mein Herz besitzt. Dann ist er das Ein und Alles, weil ich zu seiner Familie gehören darf und weil ich mit der Taufe das Versprechen auf Ewigkeit habe. Und alles andere wird verhandelbar. Jesus kann es dann nur heißen, ich folge dir. Ich folge dir unabhängig davon, was geschieht, was du tust oder versagst, unabhängig davon, ob du meine Bitte erfüllst, unabhängig davon, ob du Krankheit nimmst oder mir zumutest, unabhängig davon, ob meine Karriere abhebt, schön, oder zum Erliegen kommt, unabhängig davon, wie du meine Zeit kontrollierst und auch unabhängig davon, wie du mein Familienleben ordnest, wann es Vorfahrt haben soll und wann wir ein Opfer bringen sollen, unabhängig davon, dann ist er das Unverhandelbare. Und meine irdische Familie ist dann genau das, eben meine irdische Familie. Bestenfalls an Platz 2. Nie das Herz meines Lebens, nie mein Gott, nur Menschen. Das tut übrigens Ehen und Familien meistens, wenn nicht immer gut, wenn sie nicht mein Gott sein müssen, sondern nur Menschen, nur nachgeordnet, nicht mein Ein und Alles, Geliebte, aber nicht Angebetete, wichtig, aber nicht mein letzter Halt und Trost im Leben und im Sterben, wie Bonhoeffer sagt, Vorletzte, nicht Letzte, Menschen, nicht Gott, wichtiger Lebensbereich, aber nicht die steuernde Mitte meines Daseins. Und das, liebe Gemeinde, macht Jesus an diesem denkwürdigen Tag in Kapernaum durch sein schlechtes Benehmen deutlich. Gottes Wort und die Nachfolge sind keine Kandidaten für Wenn-Dann-Sätze. Ich weiß nicht, ob euch jetzt wohler ist. An anderen Tagen rückt uns Jesus vielleicht nicht so auf die Pelle wie mit diesem schwierigen Text. Aber heute fragt er, welchen Platz darf er in meinem und deinem Leben haben? Er demonstriert es durch schlechtes Benehmen, dass auch die innersten Bindungen unseres irdischen Daseins nicht Vorfahrt haben, wenn er ruft. Seine Familie, das sind die, die Gottes Wort hören und danach trachten, ihr ganzes Leben danach auszurichten. Und wenn Gottes Familie dem zustimmt, vielleicht mit etwas Zittern und Zagen, dann flüstert, ruft oder sagt sie,